Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven und heute mit dem Küchenfunk dabei ist der Christian.
Genau, das bin ich. Martin ist heute leider nicht dabei, beim nächsten Mal aber hoffentlich wieder.
Genau, das lässt sich mit den Terminen manchmal nicht ganz so vereinbaren bei drei Leuten. Und da wir momentan einen doch relativ straighten Output von circa eine Folge pro Woche haben, haben wir gedacht, machen wir das heute, weil wir da einfach auch richtig Lust drauf haben und immer irgendwie Redebedarf ist über die Sachen, die man so in der letzten Woche kulinarisch irgendwie erlebt hat. Und wenn die Erinnerung noch so frisch ist, dann ist das immer am schönsten, weil man dann sich nochmal so richtig in die Situation reinfinden kann. Und eine von diesen Situationen, die hast du ja jetzt letzte Woche gehabt. Ich habe gesehen bei Facebook und ich glaube bei Instagram auch, ich folge euch da ja auch irgendwie überall und du hast ein paar Bilder von einer Meisterprüfung veröffentlicht.
Genau, das war ein Probekochen für die Meisterprüfung. Also ich habe erst am Anfang auch gedacht, das wäre die eigentliche Prüfung gewesen. Und die haben einen Monat vorher ein Probekochen, also unter Prüfungsbedingungen. Und bei der sieht es halt so aus, dass es waren jetzt 8 Köche, die zusammen in einer Schulküche sozusagen dann unter den Prüfungsbedingungen ein 5-Gang-Menü gekocht haben.
Also das waren alles Köche, die ihren Meistertitel machen wollen.
Genau. Die haben einen Küchenchef, der da so ein bisschen, der denen das halt das Praktische auch beigebracht hat. Und die schreiben am Abend vorher ein Menü. Die haben verschiedene Vorgaben gehabt, zum Beispiel, dass bestimmte Zutaten in den jeweiligen Gerichten sein müssen, also Vorspeise. Zum Beispiel war jetzt hier das Schwarzfederhuhn und das Kalbsbries. Die Suppe musste unter einer Blätterteighaube sein. Danach gab es Rotbarbe und Garnelen. Im Hauptgang Roastbeef. Und beim Dessert weiß ich gar nicht, ob bei Himbeeren war, glaube ich, das Thema. Und damit werden sie den Tag vorher konfrontiert. Und dann müssen sie halt anfangen, ein Menü zu schreiben. Und am nächsten Tag müssen sie dieses Menü auch auf den Teller bringen.
Jetzt sind wir schon ganz schön weit drinne. Vielleicht erzählst du erst mal, wie du da reingekommen bist. Ich meine, ich war noch nie zu einer Meisterprüfung oder zu den Vorbereitungen für Meistertitel. Wie sagt man das denn?
Ja, ich weiß auch nicht. Küchenmeister? Ja, das ist schwierig.
Ja, Küchenmeisterprüfung, genau.
Genau.
Weil Meistertitel hört sich ja so nach Wettkampf an. Es ist nicht ein Wettkampf, sondern es geht darum, seinen Meister in dem Handwerk zu machen. Und jetzt muss man beim Koch wissen, praktisch bringt er einem keine Vorteile wie zum Beispiel in einem anderen Handwerk, also als Tischlermeister, als Kfz-Meister. Ich glaube, in den Berufen brauchst du einen Meistertitel, um ein eigenes Geschäft aufzumachen. Und in der Gastronomie musst du noch nicht mal ein Kochpraktikum gemacht haben, um eine eigene Kneipe oder ein Restaurant oder so aufzumachen. Deshalb heißt es ja, wer nichts wird, wird. Und
ich glaube, dafür brauchst du, glaube ich, nur eine Gesundheitsschulung auf dem Gesundheitsamt von 2 Stunden.
Nee, das brauchst du auch nicht. Ein Gesundheitszeugnis brauchst du nur, wenn du mit Eiweiß und noch ein paar anderen Sachen umgehst. Also um so ein Restaurant zu eröffnen, musst du nicht mal das Gesundheitszeugnis haben. Okay. Also beim Gesundheitszeugnis war es früher so, dass dir bescheinigt wurde, dass du gesund bist. Heute wird dir halt die Verantwortung in die Hand gedrückt und dir wird halt beigebracht, woran du erkennst, dass du irgendwas hast, womit du nicht mehr arbeiten gehen darfst. Gerade so Magen-Darm-Geschichten sind halt so eine Sache. Und
zusätzlich aber, glaube ich, auch so Hygienevorschriften werden mal an dich rangetragen, dass du halt Hände waschen und Desinfektion und sowas spielte da, glaube ich, aber auch eine größere Rolle. Ich weiß, das war früher, glaube ich, auch anders.
Boah, da bin ich mir heutzutage echt nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwie einmal gemacht und das war's dann auch.
Ja, ich habe das das war 3 oder 4 Jahre her, da habe ich mal eine gemacht, weil wir bei einem Event stand ich auch in der Bude und habe gekocht und wir wollten halt alles richtig machen und haben war ich auch im Gesundheitsamt, habe mir dieses Gesundheitszeugnis geholt und dann wirst du in den Saal gesetzt und musst guckst dir einen Film an von einer halben Stunde, wo auf diese ganzen Sachen auch halt hingewiesen worden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt untersucht worden bin.
Nee, also, wirst du nicht geworden sein, weil ja die Verantwortung an dich übergeben wird.
Genau, dass du selber halt weißt, wann du nicht gesund bist.
Ja, wann du nicht. Was ich übrigens eine sehr zweifelhafte Praktik finde, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Oder wollen wir darauf kurz eingehen?
Warum nicht?
Das Problem, was ich dabei sehe, ist der Druck, der in der Arbeitswelt herrscht. Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt heute 3-mal Durchfall gehabt und das ist so ein Punkt, ab dem du einfach nicht mehr arbeiten gehen darfst, und das kommt halt öfter vor, dann sagt dein Chef vielleicht auch, wir müssen uns ja jemand anderen suchen. Was ich auf einer Seite natürlich auch verstehen kann, auf der anderen Seite ist aber dann das Problem, dass du nicht frei entscheiden kannst und nicht immer so entscheiden kannst, wie du es müsstest. Du aber nachher haftbar bist, wenn irgendwie sowas ist, weil die Verantwortung wurde ja an dich übergeben.
Teufelskreis.
Ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch nicht wöchentlich alle Köche auf irgendwas durchtesten lassen. Rein zeittechnisch wird das natürlich schon ein Problem und dann kommen natürlich auch entsprechend Kosten dazu. Und ich glaube, da hat auch kein Koch wirklich Lust drauf. Nur das wäre natürlich schon wichtig, wenn man wirklich davon oder dafür Sorge tragen möchte, dass die Leute gesund sind. Also es ist halt eine schwierige Sache. Beides so seine Vor- und Nachteile.
Ich glaube, du hast sogar, wenn du jetzt Küchenchef bist, auch die Verantwortung, deine Mitstreiter zu unterrichten und auch zu belehren, ne?
Du machst einmal diese Belehrung für das Gesundheitszeugnis und dann ist der Betrieb dafür da, das jedes Jahr einmal aufzufrischen. Und solange du in dem Betrieb bist, musst du dann halt nicht mehr beim Gesundheitsamt das Gesundheitszeugnis wiedererlangen, weil das halt in der Verantwortung deines Arbeitgebers ist. Und wenn du einen Wechsel machst zu einem anderen Betrieb, darf da halt auch nur eine gewisse Zeit zwischen sein. Ansonsten müsstest du diese Belehrung halt nochmal beim Gesundheitsamt machen.
Ja. Das war jetzt mal ein guter Exkurs in die Hygiene.
Jetzt machen wir. Ja, nur ins Gesundheitswesen. Also die Hygiene, die HACCP-Verordnung wäre nochmal was ganz anderes. Und da müsste ich jetzt auch schon aussteigen, weil ich einfach viel zu lange nicht mehr in der Küche arbeite.
Okay, davon habe ich noch nie was gehört.
Da hast du noch nie was von gehört?
Nee.
Ganz kurz, HACCP ist der Nachweis darüber, wann welche Arbeitsgeräte und Gegenstände und Räumlichkeiten wie gesäubert worden sind. Okay. Also es gibt halt Vorschriften, in was für Intervallen zum Beispiel eine Aufschnittmaschine gereinigt und desinfiziert werden muss. Und in der HACCP-Geschichte ist es halt so, dass du dann unterschreibst, ja, dann und dann ist es sauber gemacht worden und ich bin dafür verantwortlich. Also ich übernehme die Verantwortung, dass diese Reinigung auch wirklich durchgeführt worden ist.
So platt gesprochen, wie man das schon mal vom Bahnhofs- oder Flughafen Klo kennt, wo dann die Zettel dann auch hängen, Reinigung erfolgt dann und dann.
Genau.
Und wird dann unterschrieben.
Genau. Nur, dass du damit dann auch praktisch Verantwortung übernimmst, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Ne? Wenn jetzt auf der Toilette im Bahnhof zwar drinnen steht, ist sauber gemacht worden und es ist nicht sauber, dann kriegst du vielleicht Ärger mit deinem Chef. In der HACCP-Verordnung bist du dann aber verhaftbar, wenn diese Reinigung nachweislich nicht erfolgt ist. Das kann, glaube ich, noch härtere Konsequenzen haben, als dass dein Chef zu dir Dudu sagt.
Ja, das glaube ich auch. Je nachdem, was dann über den Tisch gegangen ist und der Gast hat erhebliche gesundheitliche Probleme davon bekommen, wird das ganz schön haarig.
Ja. Und vor allem sowas kann ja auch mal. Naja, wann endet sowas tödlich? Ich glaube, das ist nicht so.
Ja, es muss ja mittlerweile nicht mehr tödlich enden. Ich meine, da ist ja auch schnell vom Gast im Bewusstsein da, ich war da essen, danach ging es mir nicht gut.
Gut, aber dem ist dann egal, wer auf der HACCP-Verordnungsliste oder beziehungsweise auf der Reinigungsliste drauf stand. Nur du bist dann meines Wissens nach da verhaftbar.
Okay.
Gut, aber kommen wir jetzt vielleicht wieder zurück zu dem schönen Themen, zu dem Meisteressen. Also du warst auf einer Meisterprüfungsvorbereitung, hast dich da irgendwie durch Vitamin B und viel Klüngel hast du dich da reingeschlichen.
Genau, also als Foodblogger durfte ich kommen. Nee, also es war einfach, weil ich jemanden kannte und wir wollten, der hatte die Prüfung letztes Jahr gemacht, wollte auch mal am anderen Seite des Tisches sitzen und hat sich das angeguckt und ich durfte mitkommen. War für ihn auch mal sehr spannend, weil letztes Jahr hatte er den ganzen Stress hinterm Pass gehabt und dieses Mal konnte er sich da zurücklehnen und einfach mal genießen, was die anderen dann fabriziert haben. Und
da hast du aber jetzt was für bezahlt oder nicht?
Nee, also dieses Essen, also die Köche bezahlen die Zutaten. Also dieses Probekochen ist nicht Pflicht. Die können.
Also wenn du Köche sagst, das hat mich vorhin auch ein bisschen verwirrt. Du meinst dann die Prüflinge, ne?
Genau, die Prüflinge, weil es sind ja schon ausgebildete Köche, aber noch keine Meister. Also die Prüflinge bezahlen für dieses Probekochen. Das ist keine Pflichtveranstaltung. Sie können dieses Probekochen wahrnehmen und ich weiß nicht, was die bezahlen, halt für ihre Zutaten. Und weil das Ganze auch in einem, ja, ich weiß nicht genau, wie es hieß, Ausbildungshotel stattfindet. Also da ist nicht nur, dass eine Küche ausgebildet wird und fortgebildet wird, sondern auch im Service und auch der ganze Hotelbetrieb, der drumherum ist, haben die da natürlich ein sehr gutes Umfeld, um sowas auch durchzuführen. Und du kriegst halt Getränke, sind alle mit drin und Essen. Ich denke, es ist jetzt keine Geschichte, wo irgendwer mit Geld verdienen will. Ich denke, die Kosten sind gedeckt, halt durch den Koch. Du hast halt dann das Glück, dass du selber als Gast nichts bezahlen musst. Es sind halt viele Familienangehörige, die dann diesen Platz einnehmen und dann auch probieren können. Und je nachdem, wo die Prüflinge herkommen, ist das meistens auch für so ein Probeessen zu weit, um dann an so einem Abend ja was zu essen.
Wie ist das denn? Musst du dann nachher da irgendwie Feedback geben? Kommen die auf dich zu und sagen, hier, was hätten sie da jetzt dran auszusetzen? Oder gehst du dann einfach nach dem Essen nach Hause?
Wir hatten halt den Vorteil, dass mein Kumpel den Küchenchef kannte und wir sind nachher auch danach nochmal in die Küche gegangen. Es war halt so, konnten wir dem einen oder anderen noch was sagen. Die kamen nach dem Menü auch raus und sind dann an die jeweiligen Tische gegangen. Also es hat nicht jeder von jedem Prüfling was bekommen, sondern du hast das Menü von einem Prüfling gekocht bekommen und eigentlich käme dieser Prüfling dann auch an deinen Tisch. Und dann, also es wird vom Küchenchef angehalten, dass du rausgehst und auch fragst. Das nimmt halt nicht jeder wahr. Also unserer kam zum Beispiel gar nicht raus. Weiß nicht warum. Die sind halt alle sehr schüchtern und scheuen da ein bisschen den Kontakt mit den Menschen. Ich denke, bei dir ist das was anderes. Du hast ja mal auch immer die schönen Stories erzählt, wie du dann auf bei der WM, glaube ich, warst, die schöne Story, wo du dann die zwei Gäste verwöhnt hast mit diesem Überraschungsmenü. Ich denke, dass nicht jeder Koch so viel Spaß dran hat, auf Menschen so zuzugehen.
Und nee, weil du machst es im Alltag ja eigentlich auch nicht.
Ja.
Und es erleichtert natürlich dann auch zum Beispiel Menüabsprachen, wenn man sowas halt einfach mal macht und auf die Gäste zugeht.
Ja.
Aber also, das, da, wie du sagst, da ist wirklich nicht jeder Typ für und mir ja. Macht das halt Spaß und ich glaube, das ist auch so das, was im Podcast dann bei mir auch
ja.
Meine Stärke ist, dass ich halt einfach irgendwie mit jedem reden kann.
Genau. Das Gefühl habe ich auch. Also, wie gesagt, unser Koch kam nicht raus und wir sind später halt nochmal in die Küche geschlüpft und haben da einfach mal ein bisschen rumgeguckt, wie das da so abläuft. Und er ist immer nur ans vorbeigelaufen und ich konnte ihm da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es war auch, wie gesagt, im Großen und Ganzen echt eine super Leistung, was am Teller war. Ja, wir hatten in der Vorspeise war Spargel mit dabei. Der war halt noch ein bisschen sehr kernig. Später, glaube ich, waren Bohnen mit dabei bei dem Hauptgang. Da war es dann auch, da war halt Zeitdruck dann da und das war nicht auf dem Punkt. Aber die hochwertigen Zutaten waren dann schon alle perfekt zubereitet, was jetzt an Fleisch und Fisch.
Was ich mir da auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass es gar nicht um die Qualität der Zubereitung geht beim Probekochen. Im Idealfall ist sie sowieso extrem hoch. Und wenn ich Küchenmeister werden will, glaube ich schon, dass ich das noch besser beurteilen könnte als die Gäste, die am Tisch sitzen. Mhm. Ich glaube, so der Hauptclou, das zu machen, ist einfach, nachher in der Abschlussprüfung nicht in eine unvertraute Situation zu kommen. Wenn diese Prüfungssituation dann nochmal neu für dich ist, bist du ja noch aufgeregt und dann passieren immer Flüchtigkeitsfehler und du wirst in einer tatsächlichen Prüfungssituation ja auch nicht dieses Essen kochen.
Ja.
Weil du wahrscheinlich höchstwahrscheinlich einen anderen Warenkorb hast. Aber so, dass du selten, also so als Selbsterfahrung, du hast gesehen, du kriegst das hin. Du hast gesehen, das und das hast du nicht hinbekommen. Da muss man dann ja auch selbstkritisch und vor allen Dingen auch sehr ehrlich zu sich sein. Aber du hast diese Situation überhaupt schon mal erlebt. Und beim nächsten Mal weißt du schon mal, sowas auf dich zukommt. Und das ist ja schon mal ein sehr, sehr großes Sicherheitsgefühl, dass du weißt, okay, ich kenne diese Situation und jetzt kann ich mich wirklich auf das Kochen auch konzentrieren. Und vor allen Dingen, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Normalerweise machen wir keine Vorgespräche. Heute haben wir eine Aufnahme verworfen, weil die einfach nicht unterhaltsam genug waren. Das passiert. Du hast über die klare Tomatensuppe mit Blätterteighaube gesprochen.
Genau.
Und wenn ich dann sehe, ich kriege die in dieser Situation nicht hin, dann weiß ich, okay, lass es sein und mach das auf keinen Fall in der Prüfung. Oder ich muss auf jeden Fall noch dran arbeiten.
Ich meine, in dem Fall war die Vorgabe, das war die Zwischensuppe, dass die auf jeden Fall unter der Blätterteighaube sein soll. Die Chance, dass das jetzt wieder in der Prüfung käme, sind natürlich sehr gering. Wenn sie es gut gemacht haben, ist es schade, weil dann werden sie es beim nächsten Mal nicht auch nochmal versuchen können. So, wenn es nicht geklappt hat, sind sie froh, dass es in der Prüfung dann auch nicht mehr auf sie zukommen kann. Aber da kommt was Neues. Also das war bei der Blätterteighaube sogar so, dass sie diesen Blätterteig komplett selbst zubereiten müssen. Und ich glaube, Blätterteigherstellung ist schon echt ein Fall für sich. Oder?
Ja, es ist jetzt nicht so schwer. Das Problem ist nur, du merkst halt erst nachher, wenn dir irgendwas nicht ganz gelungen ist. Im Prinzip ist ein Blätterteig auch ziemlich einfach. Du hast halt einen Teig, das ist ein festes Rezept. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe Blätterteig auch schon mal selber gemacht. Und auf den ausgerollten Teig kommt halt Ziehfett. Das ist ein Fett, was
keine Butter?
Nee, es ist keine Butter. Du kannst das, glaube ich, auch mit Butter machen, aber Ziehfett hat halt ist besser zum Verarbeiten. Ich glaube, okay. der Schmelzpunkt ist ein bisschen höher und es lässt sich besser dünn ziehen. Also der Teig wird ja turniert. Turnieren heißt in diesem Fall, der wird gefaltet. Mhm. Die Reihenfolge müsste ich nochmal nachgucken. Die ist nämlich extrem wichtig. Also du kannst das nicht machen, wie du willst. Es gibt eine exakte Reihenfolge, die du einhalten musst. Du hast jetzt unten auf der Arbeitsplatte den Teig. Darauf packst du das Fett. So, und jetzt faltest du den Teig, faltest du eine Außenseite zum Drittel hin, ja, dass du auf der anderen Seite nochmal ein Drittel Teig hast, der mit Fett bestrichen hast. Den legst du darüber.
Ja.
So, dass du nur noch ein Drittel von dem Teig da liegen hast. Dann musst du den, glaube ich, eine halbe Stunde ruhen lassen. Dann wird der ausgerollt. Wie es genau gemacht wird, da machen wir nochmal eine Sendung zu, aber nur um das Prinzip jetzt erstmal zu verstehen. Wird er ausgerollt und dann wird er nochmal turniert. Das erste, was wir jetzt gemacht haben, ist eine einfache Turnage. Das, was jetzt kommt, wie gesagt, die Reihenfolge bin ich mir gerade auch nicht sicher, aber das Prinzip ist auf jeden Fall dieses, ist eine doppelte Tour. Und zwar schlägst du jetzt wieder den Teig um, allerdings jetzt nicht ein Drittel, sondern nur ein Viertel. Und zwar beide Seiten. Ja, dass sie in der Mitte sich quasi berühren.
Mhm.
So, und das machst du halt jeweils zweimal. Dann hast du diese vier Touren, die du machen musst. Und dann hast du eine exakte Anzahl an diesen dünnen Teig- und Fettschichten. Hast du zu wenige, ist der Teig zu schwer und das geht nicht auf. Und hast du zu dünne Teigschichten, dann geht's auch nicht auf. Und das ist eigentlich so die Schwierigkeit dabei. Und das Problem ist, du merkst es halt nachher erst, wenn du den Blätterteig backst.
Ja, ich meine aber auch, dass du, wenn du es mit Butter machst, hast du, glaube ich, ein Temperaturproblem bei der Verarbeitung, wo du halt unheimlich darauf achten musst, dass die Temperaturen der einzelnen Zutaten ähnlich sind, oder?
Wie gesagt, ist sehr lange her. So diese Prinzipien habe ich jetzt noch drin, das muss ich nochmal nachgucken. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Mürbeteig anguckst, damit der richtig gut wird, musst du auch zügig arbeiten. Mhm. Ne, weil die Butter halt sehr schnell schmilzt, bei der Zubereitung schon, und das soll sie ja nicht. Das Ganze soll ja nicht zusammenpacken, sondern das Ganze soll ja richtig schön mürbe werden. Ja. Naja, und Blätten. Weißt du, wie lange die Zeit hatten, dann zu kochen? Haben die an dem Tag angefangen oder haben die vorher schon angefangen?
Morgens um 9, glaube ich, ging das los. Um 9 oder 10. Und dann hatten die abends um 6:30 mussten die die Vorspeise schicken.
Das ist natürlich echt krass, wenn du sowas wie Blätterteig selber auch noch machen musst.
Ne? Ich meine, da waren noch andere Posten drauf. Ich kann mal gerade so durchs Menü gehen.
Genau.
Wir hatten vorweg eine Schwarzfederhuhn und Kalbsbries sollte verwendet werden. Das war Schwarzfederhuhn-Roulade mit Kalbsbrieskern und Spargelsalat.
Entschuldige, das, was du jetzt vorliest, ist aber nur das Menü, was euer Prüfling für euch gekocht hat.
Ja.
Jeder Prüfling hat ja was anderes gekocht, ne?
Genau, also die hatten das Schwarzfederhuhn und das Kalbsbries als Vorgabe. Jeder.
Also Vorgaben waren für alle gleich.
Genau. Die Vorgaben sind für alle gleich und daraus müssten sie dann ihre Menüs stricken. Die haben dann neben den einzelnen Hauptzutaten für die Gerichte einen erweiterten Warenkorb, wo sie sich dann kunterbunt draus bedienen können. In dem Fall jetzt zum Beispiel den Spargel. Im nächsten Fall, wie die Tomatensuppe, haben wir Tomaten verwendet. Und sobald du halt eine Zutat aus dem Warenkorb für einen Gang benutzt, kannst du die nicht mehr für die anderen Gänge benutzen. Das heißt also, im Hauptgang kannst du dann weder Spargel und noch Tomaten verwenden. Und so setze ich das dann zusammen.
Das ist ja auch schon klassische Menülehre, dass du Sachen nicht doppelt verwendest, beziehungsweise wo das geht, ist natürlich so ein klassisches Essen wie ein Spargelessen, weil was wolltest du für eine andere Suppe machen, wenn nicht eine mit Spargel in einem klassischen Spargelessen?
Ich denke auch, je nachdem, was du auch mit Tomate, sind halt Sachen, die könntest du verwenden, aber im Grunde ist es spannender, wenn du diese Zutat nur einmal pro Gang verwendest und du hast keine Wiederholung. In so einer Geschichte ist es natürlich auf jeden Fall schön.
Ja, wo es natürlich schon schwierig wird, ist zum Beispiel, wenn du am Anfang irgendwas mit einer rohen Tomate machst und nachher eine Bratensoße hast, weil dafür brauchst du schon mal Tomatenmark. Kann man sich jetzt drüber streiten, inwieweit das schon eine Wiederholung ist? Es ist aber auf jeden Fall ein zweites Mal, wo ich Tomate mit drin habe.
Ich denke mal, ich glaube, dass es kein Problem ist, aber ich weiß es nicht.
Das meine ich ja, da kann man schon drüber streiten.
Kann man drüber streiten, ja. Die hatten diese Schwarzfederhuhn-Roulade war kalt, was im Grunde ein bisschen schade war, weil der Spargelsalat war auch kalt. Es war ein Salat aus dreierlei Komponenten, die auch getrennt zubereitet waren. Einmal die Spitzen, den grünen Spargel und den weißen Spargel. Und da hat man halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass die zu bissig waren. Also der weiße Spargelsalat war top und die Spitzen auch, aber der grüne Spargel, der war echt noch sehr, sehr kernig. Und du hattest halt einfach keine Spannung in der Vorspeise gehabt, weil alles die gleiche Temperatur hatte. Es war quasi als Terrine sozusagen zubereitet und dann aufgeschnitten. Also optisch sah das toll aus. Da fehlte einfach nur so ein bisschen das Highlight drin. Gerade Kalbsbries ist ja der Klassiker, schön ausfrittiert. Das wäre es eigentlich darauf gewesen. Ich glaube, er hatte nur später zum Hauptgang was Frittiertes. Ich weiß nicht, ob das dann dem geschuldet war. Kalbsbries kalt war mal eine Erfahrung, war auch lecker, aber ja.
War nicht ideal, ne?
War nicht ideal, ne.
Kann ich mir aber auch vorstellen, dass du möglichst unterschiedliche Gartechniken nehmen musst oder sollst. Also um das vielleicht einmal kurz zu erklären. Je unterschiedlicher die Zubereitungen sind, umso interessanter ist das Essen ja auch. Wenn ich jetzt ganz übertrieben in 3 von 5 Gängen Tomate habe, dann kann ich mir das eigentlich auch schenken, weil da ist dann keine Abwechslung mehr drin. Natürlich kann man thematisch was machen, zum Beispiel auch Fisch. Du machst ja normalerweise kein 5-Gänge-Menü Fisch.
Ja, da. Außer du hast ein Fischmenü.
Ganz genau. Außer der Fokus ist wirklich dieser, ich mache Fisch. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein 5-Gänge-Menü und du hast 2 Fischgänge mit drin. Ist auch schon ein bisschen langweilig. Da könnte man dann lieber wieder was anderes machen. Und, wir beide wissen das, dass das schon Abwechslung bringt. Ich dachte, man kann das vielleicht nochmal so für die Hörer, die sich jetzt fragen, warum sollen die denn die Sachen nicht doppelt verwenden? Es ist einfach, du hast den Geschmack in dem Menü schon gehabt und möchtest nach Möglichkeit eine große Abwechslung bieten. Gar nicht mal unbedingt den größten Kontrast, aber eine große Abwechslung. Damit es von Anfang bis Ende alles seine Berechtigung hat, da keiner sitzt und denkt, ja gut, sowas Ähnliches hatten wir den Gang vorher, hätte man jetzt auch sein lassen können.
Ja, ich meine, von dem Namen her des Gerichtes war es ja Schwarzfederhuhn-Roulade mit Kalbsbrieskern und Spargelsalat. Bei einem Schwarzfederhuhn-Roulade hätte ich jetzt eigentlich auch schon fast was Warmes erwartet.
Und es wäre ja auch spannender gewesen, du hast diesen kalten Salat. Ich finde das auch gar nicht mal so schlimm, dass der grüne, gut, ich weiß jetzt nicht, wie knackig der noch war.
Der war zu knackig.
Also wirklich zu knackig.
Ja.
Ansonsten wäre das ja auch schon gewesen. Ich sag mal, du nimmst so einen weißen Spargel und kochst ihn klassisch so, dass er wirklich weich ist. Und den grünen, weil der halt einfach diese knackig grüne Farbe hat, lässt du ein bisschen bissfester. Machst du beides kalt oder machst eins, zum Beispiel den grünen Spargel, so ganz leicht lauwarm. Und dann machst du halt eine etwas wärmere Terrine damit dran. Das wäre schon besser gewesen.
Ja. Ich meine, ist Terrine warm oder kalt? Ich habe jetzt ehrlich gesagt, die wäre immer kalt.
Eine Terrine ist eigentlich auch kalt, aber dann kannst du es halt anders nennen und machst es im Warmen. Du machst halt eine Roulade.
Ja, also es hat mich auch gewundert, er hat Roulade dran geschrieben. Es war von der Zubereitungsart her aber eigentlich eher eine Terrine. Und wenn er Terrine hingeschrieben hätte, denke ich mal, wäre es passend gewesen. So war halt alles eine Temperatur und ein bisschen schade. Also gerade wenn die Roulade warm oder lauwarm gewesen wäre, wäre das echt nochmal was anderes gewesen. Auch für das Bries in der Mitte.
Ja, allein die Aromen kommen dann nochmal viel, viel besser durch.
Ne? Ja, ja.
Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt natürlich eine Terrine machen müsstest, könntest du natürlich hingehen und einfach den Spargel ein bisschen warm machen. Einfach wieder, um Kontrast im Temperaturempfinden zu haben.
Ja. Ich meine, wenn du das Bries dann vielleicht auch gar nicht in die Roulade gemacht hättest, sondern es frittieren war, glaube ich, schwierig, weil komme ich gleich nochmal dazu. Da hat er was anderes im Hauptgang gemacht. Da hätte er sie ja vielleicht auch braten können. Er müsste sie, das Bries ja nicht unbedingt. Wobei dann, ja gut. Das Roastbeef, ich weiß es halt nicht. Es ist halt echt schwierig, wenn du auf alles achten musst, dass du nichts doppeln darfst.
Ja.
Dann wird das echt schwierig. Naja, auf jeden Fall, die Vorspeise war jetzt nicht so berauschend. Bei der klaren Tomatensuppe danach, unter der Blätterteighaube, war auch die Schwierigkeit beim Blätterteig, die über der Tasse gespannt war. Sie ist fast nicht hochgegangen, also war nur ganz leicht. Und so hing auch eine Lage unten in der Suppe drin. Also vom Geschmack her war die klare Tomatensuppe abseits von der Haube echt lecker. Also gerade fand ich das mal, dass die Suppe im Gegensatz zu einer dicken Tomatensuppe sehr viel Frucht hatte, aber durch diese wasserähnliche Konsistenz hat ein ganz anderes Mundgefühl gegeben hat. Und das ist einfach echt mal was anderes. Wir hatten das mal auf Mallorca gehabt. Da gab es dann auch eine klare Tomatensuppe, kalt, geliert, mit Fisch drin. Und du rechnest einfach nicht damit, dass so eine wasserähnliche Suppe. Also sie ist jetzt nicht ganz klar, hat leicht einen Roséstich, aber so unheimlich viel fruchtigen Geschmack hat. Das fand ich echt beachtlich.
Ja, und die ist halt nicht so. Ja, jetzt fehlt mir gerade so der Begriff.
Sämig ist es auch noch
ja, nicht. Ja, ja, genau. So sowas wie ein püriertes Gemüse. Ne? Eine normale Tomatensuppe ist ja schon so ein bisschen wie ein püriertes Gemüse. Du hast halt noch eine Struktur drin und das hast du bei einer Brühe ja einfach gar nicht.
Ja. Ne? Und da rechnest du einfach, also eine Konsumé, die wir, wenn die richtig dunkel ist, die ist ja auch wasserähnlich von der Konsistenz her, aber da siehst du schon, oh, die kann was, wenn die einfach so dunkel ist. Und bei einer klaren Tomatensuppe, da weißt du nie so, wo das hingeht, aber vom Geschmack her ist da echt viel drin geblieben.
Habe ich bis jetzt leider noch nicht selber gegessen.
Also müssen wir mal machen. Also ich fand das. Ich glaube, es ist viel, viel Arbeit, weil du kochst eine normale Tomatensuppe und musst ja dann unheimlich viel durch Leinentücher und klären und das ist ja eine Riesenarbeit, aber das, ich glaube, es lohnt sich. Ich muss es auch mal ausprobieren.
Was mich jetzt natürlich interessieren würde, lohnt sich das zum Beispiel auch für so einen Diner in the Dark?
Okay.
Könnte ich mir vorstellen, dass das da auf jeden Fall auch nochmal zum Tragen kommt. Wie gesagt, du hast ja eine andere Konsistenz. Aber da, glaube ich, würde mich das echt mal interessieren, erstmal so die essen. Also eine Tomatensuppe und eine klare Tomatensuppe im Vergleich. Und dann mal unerwartet im Dunkeln in einem Restaurant, wo halt kein Licht ist und du dir halt deine Lebensmittel aussuchst oder deine Gerichte irgendwie grob aussuchst, dann mal ohne diesen optischen Effekt das zu essen.
Ja. Du hast halt wirklich den Geschmack ja erst im Mund und du hast nicht vorher den Reiz über die Augen schon, ja jetzt kommt Tomatensuppe, sondern das macht ja erst im Mund. Boom. Vorher hast du überhaupt keinen Eindruck davon.
Genau. Und vor allen Dingen Das kann man ja mal am Mittagstisch einfach schon mal ausprobieren, wer noch nie in so einem Laden war, wie anders man isst oder überhaupt Essen auch wahrnimmt.
Ja, es ist schwierig, das am Tisch auszuprobieren. Du musst halt die Augen zumachen. Reicht, glaube ich, nicht.
Naja, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, kann ich mir das schon vorstellen.
Ja, okay, aber ich habe das auch mal gemacht und das ist so stockenfinster. Das ist, ich habe das noch nie so erlebt. Ich meine, wenn du zu Hause im Bett liegst und ich mache jetzt die Rollos nicht runter, du hast ja immer irgendwo Licht und irgendwo ein Lämpchen und irgendwo, das ist so finster, du siehst überhaupt nichts, gar nichts. Und da kannst du auch nicht mal spinksen und mal gucken, sondern auch das Essen ist sehr witzig, weil du du versuchst, was du nicht siehst, auf eine Gabel zu bekommen. Das kann schon, ich würde mal gerne wissen, wenn da eine Nachtsichtkamera wäre, wie die Leute dann in so einem Restaurant essen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist dir vielleicht ein bisschen peinlich, aber es sieht ja keiner.
Ja, ja. Sollte man von ausgehen, dass es keiner sieht.
Mhm.
Dann wird es auf jeden Fall unkompliziert dann mit dem Essen.
Naja, wir waren gerade noch bei dem Menü. Du hast jetzt die Tomatensuppe mit der Blätterteighaube, hast du erzählt.
Genau.
Wie war die denn bei dir am Tisch?
Wir waren ein gemischter Tisch. Wir hatten also verschiedene Menüs, die bei uns an den Tisch gebracht worden sind. Das war jetzt nicht durchgängig das Gleiche. Da waren teilweise wunderschöne Hauben drauf. Und bei mir, wie gesagt, eher abgesuppt. War auch nicht so schön goldgelb, bräunlich wie bei einem Croissant, sondern eher so ein bisschen hellblass. Und das fehlte da, der Effekt von der Haube ging ja leider ein bisschen flöten. Aber die, und ich glaube, in der Tomatensuppe waren auch noch so kleine Nocken von, ist das Grieß und Basilikum, also auf die Tomatensuppe abgestimmt, also auch sehr schön. Ich glaube, es war auch weitestgehend eine Tomatensuppe von allen gemacht worden. Ich glaube, irgendwer hatte auch eine Konsumé. Aber weil du konntest ja die Suppe wählen, musste halt nur eine Haube aus Blätterteig drüber. Und da machst du ja wahrscheinlich auch eher klare Suppen drunter, wie jetzt irgendwie was schweres, ich glaube, das, mein Freund hat es mir auch gesagt, Problem ist bei dem Sahnesuppen zum Beispiel, dass die Sahne anfängt zu schäumen oder auch hochzugehen, wenn du das im Ofen hast, und dann hast du nachher natürlich alles im Blätterteig kleben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? Vor allen Dingen, dass der Blätterteig dann vielleicht auch irgendwo aufreißt oder so, ne?
Ja, also auch aufweicht, wenn das dann nach oben kommt, ne?
Ja. Ja, und vielleicht dadurch, dass du hast das ja schon gesagt, ihr habt irgendwie Spargel noch gehabt, da würde ich natürlich dann auch lieber die Tomate bei so einer Suppe verarbeiten, als das nachher irgendwie, wenn ich zur Wahl habe, Spargel oder Tomate, im späteren Gang die Tomate zu nehmen.
Ja, genau. Und dann zum Zwischengang ging es dann weiter mit Duett von gratiniertem Rotbarbenfilet, sortierter Garnele, Weißweinschaum, Blattspinat und Risotto. Was als schöner, warmer Fischzwischengang war eigentlich von dem Menü auch der Gang, der mich am meisten überzeugt hatte. Rotbarbenfilet auf der Haut gebraten, schön knusprig, keine Gräte drin, dazu diese zwei perfekt gebratenen Garnelen ohne Darm. Da dieser Weißweinschaum, das ist ja meistens Milch oder Sahne und dann Weißwein und dann halt immer mit dem Pürierstab da durchgegangen, damit es schön schäumt. Da hast du natürlich auf dem Teller auch schön optisch. Hast du schon mal gemacht?
Ja, du meinst jetzt eine Schaumsoße, ne?
Genau.
Ja. Ja, das machst du ja nicht nur, damit es optisch so ist, sondern auch für die, ja, wie soll ich das nennen? Also die Aromatik ändert sich natürlich dadurch, weil du ja prinzipiell sehr aromatische Soßen kochst, die, wenn du das als Flüssigkeit hast, vielleicht zu kräftig wären und nach relativ wenig aussehen. Wenn ich jetzt eine sehr kräftige Soße habe, dann kann ich die vom Volumen her natürlich strecken. Einfach weil der Geschmack es hergibt. Das ist jetzt nicht, um finanziell da irgendwie rumzupanschen. Nee. Nur ist es halt ein Unterschied. Das merkt man vor allen Dingen jetzt, kann man das zur Spargelzeit sehr schön merken. Wenn man mal einen Schinken nimmt und den auf dünne Scheiben schneidet oder auf ganz dünne Schinkenstreifen zum Beispiel. Dadurch, ich glaube, das hat einfach mit der Luft auch zu tun. Dass mehr Luft dran kommt, kann sich die Aromatik auch einfach viel besser entwickeln. Es kommt viel mehr bei dir an.
Ja.
Ne? Und du hast nicht einfach so einen Schlag Pampelsoße.
Ja, gerade auch bei den leichten Fischen war dieser Weißweinschaum eigentlich perfekt dazu abgestimmt, auch der Blattspinat, da waren ein paar Pinienkerne dabei, hatte jetzt auch nicht so diesen Fett irgendwo dabei mit Käse oder sowas. Da kam der Weißweinschaum halt mit seiner Sahne super dazu und hat sich halt an Fisch und auch Spinat super rangeschmiegt. Und als schwereres Gegengewicht gab es dann noch ein Risotto dazu.
Was ich da gerade nochmal zu den Soßen sagen will, dadurch wirken die ja auch lockerer und leichter. Ja. Ne? Auch wenn das tödliche Kalorienbomben sein können. Sie wirken halt nicht so, oh, jetzt habe ich so viel Fett dazu mir genommen, sondern es ist einfach eine locker, luftig, leichte Angelegenheit. Also über Schaum macht man sich nicht lustig.
Nein. Sollte man nicht. Also ich meine, da gibt es, glaube ich, auch noch Tricks, dass man, ich weiß, aus der Molekularküche, müsste man mal nochmal recherchieren, da kommt auch noch irgendein Pülverchen rein, wo du
Lecithin.
Lecithin?
Ja, im Grunde genommen das, was im Eigelb auch drin ist.
Ja, genau.
Ja, der Emulgator. Und das kannst du auch als Pulver kaufen. Ich habe damit noch nie gearbeitet.
Ich auch nicht.
Ich habe aber einen Azubi gehabt, der in einem anderen Betrieb war und damit schon gearbeitet hat. Er sagt, das ist der Burner, weil es steht, die Soße steht einfach viel länger und im Grunde genommen ist es ja auch das Naturprodukt.
Das ist halt immer so die Frage bei den Geschichten. Ich tu mich damit schwer.
Also, ja, aber du würdest es doch auch nicht merken, wenn es ist.
Ja,
das die Kunst ist natürlich klar, das mit einem Eigelb hinzukriegen, mit einem Eigelb und Sahne. Aber du kannst ja allein dadurch schon mal höchstwahrscheinlich eine Salmonellengefahr auch ausschließen.
Klar, sicher, nur das ist halt ich glaube, es wird ja nicht aus Eigelb gewonnen. Also es ist im Grunde ja kein Naturprodukt.
Das käme drauf an, woraus das sonst noch gewonnen wird.
Ja.
Aber es ist jetzt kein chemischer Zusatzstoff wie
Xanthan.
Zum Beispiel. Naja, Xanthan, ist das nicht auch eigentlich was in der Natur vorkommt? Weiß ich jetzt nicht.
Ist zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe, wo es darum ging.
Auf jeden Fall gibt es natürlich zum Beispiel Konservierungsstoffe, die nicht so einfach in der Natur vorkommen, oder auch Süßstoffe. Da sehe ich das auch ein bisschen kritischer. Aber dabei können es natürlich, es mit dem Eigelb zu machen, aber wenn du das kannst, spricht, glaube ich, erstmal prinzipiell nichts dagegen, das in der Praxis anders zu machen.
Ja.
Verschmecken wirst du es mit Sicherheit nicht.
Das kann gut sein, ja. Also ich würde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Gerade halt diese stehenden, leichten Soßen, finde ich echt spannend. Würde mich echt mal interessieren. Und dazu, ja.
Und in der Molekularküche funktioniert das dann teilweise auch nochmal anders, dass du zum Beispiel ein Espuma machst. Das heißt, du machst einen Schaum nach einem ziemlich genauen Rezept. Und das kommt dann in so einen Sahnesiphon. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal spezialisiertere Geräte, aber prinzipiell würde so ein Sahnesiphon reichen. Und durch den hohen Druck und durch die Luft, die da reinkommt, steht
der. Haben wir, glaube ich, letzte Folge auch kurz drüber gesprochen, über diese. Das ist Lachgas, jedenfalls bei Fett gewesen.
Ja, da bin ich noch nicht so weit drin. Ich habe zur Weihnachtszeit von einem Hörer ein Buch bekommen, was ich mir gewünscht habe. Da geht es halt um Espumas.
Das habe ich auch.
Das gleiche?
Ja.
Mit dem Bier?
Ja, genau.
Ist geil, das Bier, ne?
Ja, also ich habe jetzt vor 2 Wochen aus dem Buch dieses Orangen, den Orangenschaum gemacht habe. Und der hat mir die Schuhe ausgezogen. Das Teil war so geil. Also ich hätte mir am liebsten die Flasche an den Hals gesetzt und abgedrückt. Wirklich geil. Also es ist echt ein schönes Spielzeug. So ein Sahne-Siphon, um dann damit mal so Sachen auszuprobieren.
Kostet natürlich gut Geld in der Anschaffung, ne?
Ja. Ich habe es ausgeliehen. Ich muss es irgendwann wiedergeben. Hoffentlich vergisst er das erstmal.
Naja. Ja, nee, aber das finde ich dann auch nochmal interessant. Da müssen wir dann auch nochmal eine Sendung drüber machen. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz so weit. Ich weiß ja auch immer nicht, wann ich zum Lesen der Bücher komme.
Ja.
Genauso wie es über So Sweet kann, habe ich ja auch ein schönes Buch bekommen. Habe ich auch schon drinne gelesen. Was sehr, sehr interessant ist, sind da einfach erstmal die Grundlagen. Aber ich bin der Meinung, dass in dem Espuma-Buch nicht großartig mit Emulgatoren gearbeitet worden ist.
In dem Espuma?
Mhm.
Nee, ich glaube, das ist halt viel mit Eiweiß und
aber mit natürlichem Eiweiß, genau. Was in der Zubereitung dran ist, ne?
Ja, und du hast halt für die Standfestigkeit sehr viel dieses Gas und
genau.
Diesen Druck, der macht halt unheimlich auf natürlichem Wege schon die Bindung. Da musst du halt, Gelatine ist, glaube ich, noch als neben dem Eiweiß als zweiter Emulgator.
Ist Emulgator. Nee, Gelatine ist doch, ist das nicht auch Eiweiß?
Ich glaube ja.
Also Gott, jetzt müssen wir echt schon so Rätsel raten. Wie ihr seht, wir sind auf solche Themen dann auch nicht immer so vorbereitet. Ist auf jeden Fall wenig außer Chemiefabrik drin in dem.
Ja, genau. Nochmal gerade zurück zu diesem Fischzwischengang. Als weitere Komponente war ja noch dieses Risotto dabei. Vielleicht der einzigste kleine Manko an dem ganzen Gericht war, es war ein bisschen zu fest, nicht von den Kernen her, sondern es war nicht so schön schlotzig. Das war ein bisschen zu weit gebunden. Musste natürlich auf einem großen Teller dann auch schön stehen. Und das war natürlich dann optisch gut so, geschmacklich leider ein wenig zu hart einfach.
Ja, da leidet das Gericht unter der Anrichtebedingung.
Ja.
Also wenn ich ein Risotto anrichte, da mache ich das prinzipiell eigentlich immer in einem tiefen Teller oder zumindest in einem halbtiefen Teller, weil ich muss ja nicht, wer weiß, wie viel Risotto pro Portion anrichten. Und dann würde ich natürlich nach Möglichkeiten Essen wählen, was ich auf dem Risotto anrichten kann. Dieses getrennt anrichten, also jeder Teil irgendwie für sich auf dem Teller ist halt absolut schlecht für sowas, wo es beim Essen echt matschig ist schon zu fies. Schlotzig trifft es ganz gut. Diese Gefängnisfraß-Mentalität. Du musst es auf den Teller klatschen, es muss noch ein bisschen laufen.
Ja. Also ja? Sieht nicht schön aus, aber schmeckt göttlich.
Also sowas kann auch schön aussehen. Es kommt halt auf den Charme drauf an, den du ihm verleihst. Wenn ich jetzt so einen Teller habe, dann habe ich da Risotto drauf und dann packe ich da vielleicht zwei Spargelspitzen drauf. Schräg darüber packe ich ein Fischfilet und mehr brauche ich eigentlich gar nicht machen. Vielleicht streue ich noch ein paar angeröstete Pinienkerne rüber. Da glaube ich nicht, dass irgendwer sagen wird, das sieht nicht schön aus.
Gut, ich meine, nachher vom Essen hast du halt das Problem, du deutest dir das Fischfilet in das Risotto runter.
Das nee, ist nee, ich habe ja den Spargel unter dem Fischfilet. Und wenn ich ein Mehrgangmenü mache, muss die Höhe des Risottos auch nicht sonderlich groß sein, weil das schafft sonst sowieso keiner. Da ist dann halt wichtig, dass der Teller heiß ist, damit das Risotto nicht auskühlt.
Ja.
Ja, aber das kann man sehr wohl, sehr schön, sehr farblich wirksam und trotzdem aufgeräumt servieren.
Ja. Also es war auf jeden Fall von allen Gängen, die er gemacht hat, das Beste. Und wie gesagt, das Risotto war ja auch eigentlich nur ein kleiner Nebenbeigabe zu dem anderen. Passte auch super zu dem Fisch. Der Fokus lag halt eher auf dem Fisch wie auf dem Risotto. Und dadurch hat er es halt so angerichtet und war auch eigentlich total in Ordnung.
Darf ich einen Nazi-Vergleich bringen?
Ja.
Das ist ja so, als wenn die Leute gesagt hätten, ja gut, mit der Ausländerpolitik hat das nicht so, aber er hat wenigstens die Autobahn schon mal richtig hingekriegt.
Ja.
Nein, du sagst ja selber, das Essen war toll. Das kann ich weder beurteilen, noch will ich es in Frage stellen. Nur es ist dann natürlich echt dumm, wenn das sowas Wichtiges wie die Konsistenz, und bei einem Risotto geht halt viel über die Konsistenz, deshalb schlecht ist, weil ich die falsche Anrichteweise gewählt habe.
Ja.
Das finde ich schon ist ein starker Punkt, wie ich sagen müsste. Nee, also das hast du jetzt richtig mal in den Sand gesetzt.
Okay, also vom Gefühl her fand ich es halt nicht so krass. Das war der einzige Wehmutstropfen an dem Gericht. Das ist halt wie sehr man das jetzt
Ich meine ja jetzt auch nicht, dass das Essen dadurch wirklich schlecht ist, aber er hat halt einen großen Nachteil in Kauf genommen, um die falsche Anrichteweise durchziehen zu können. Vielleicht hatte er sich das in den Kopf gesetzt, vielleicht hatten sie keinen anderen Teller da. Mag ja alles sein. Nur die Auswirkung dieser Sache finde ich da dann schon gerade bei einem Risotto schon sehr groß.
Ja. Ja.
Also ich würde es deswegen nicht zurückgehen lassen. Aber das wäre ein Punkt, wo ich durch die richtige Anrichteweise halt volle Punktzahl bekommen könnte.
Genau.
Ich würde ihm das in der Prüfung, wenn das ein Lehrling zum Beispiel machen würde, dem würde ich wirklich Minuspunkte geben, weil die Konsistenz des Risottos einfach schlecht ist. Und dann mit so einem Grund, weil es kann natürlich sein, dass es dir beim Kochen passiert, ja, dass du nachher nicht die richtige Konsistenz mehr hast. Aber die ist in dem Fall ja schon planmäßig hinüber,
ja.
Was ich als viel, viel schlimmer erachte.
Das stimmt. Ja.
So, du verstehst jetzt, was ich meine, ne?
Ja, ja, klar. Also für den Prüfling, gerade als auch Vorbereitung für die Prüfung, sollte man ihm das um die Ohren hauen, damit er das in der Prüfung richtig macht.
Na, ihm zumindest sagen, weil Fehler können dir immer passieren, ja? Also es kann dir wirklich mal passieren, dass dir was anbrennt. Passiert das aber planmäßig, kommst du ja planmäßig in Stress.
Ja. Ja, und zum Hauptgang gab es dann Roastbeef im Crepe-Mantel mit gebratener Stopfleber, Portwein-Jus, glasierte grüne Bohnen und Dauphin-Kartoffeln. Schon mal gehört?
Dauphin.
Genau.
Jetzt muss ich mal gerade gleich nachfragen. Du sagst Roastbeef im Crepe-Mantel.
Mhm.
Unter Roastbeef verstehe ich eigentlich so diesen kalten Aufschnitt.
den du vom Stück Roast Beef machst. Das ist ein bisschen schwierig mit der Begrifflichkeit. Ihr habt aber ein ganzes Stück Fleisch dann gekriegt.
Genau, das war das. Ne? Das war auch das Stück, woraus du normal diesen Roast Beef Aufschnitt machst. Also dieses Stück Fleisch wurde halt im Kreppmantel gebraten, Medium und dann aufgeschnitten.
Genau. Genau, Roast Beef ist im Grunde genommen das, was beim Schwein halt der Schweinelachs ist, also der Schweinerücken, wo man sagt dann nicht Rinderrücken, sondern das heißt Roast Beef.
Ah, okay.
Ist halt ein bisschen doof, wenn du jetzt erstmal Roast Beef liest, auch gerade auf so einer Karte, da kann man dann auch schnell hinkommen, dass du denkst, das wäre der Aufschnitt. Mhm. Weil normalerweise würde man in einem à la carte Betrieb, in einem normalen, ich sage mal so, dieses Landgasthaus, würde man dann halt ein Rumsteak schreiben.
Ja.
Und da weiß jeder gleich, ah, okay, das ist gemeint.
Wobei das hier jetzt, dadurch, dass es so wie es aussah, am Stück gebraten war, du hast halt das Roastbeef wohl der Länge nach, wurde halt komplett in den Kreppmantel gewickelt und dann halt aufgeschnitten. Du hast dann eine Scheibe bekommen,
die war
innen halt Medium und der Krepp ging außen rum. Da waren dann auch Kräuter mit drin. Vom Geschmack her war dieser Kreppmantel völlig egal.
Also das ist natürlich schade.
Ja, also aus der Versprechung aus der Speisekarte hätte da eigentlich mehr kommen müssen. Ich hätte mir aber auch nicht vorstellen können, wie die einen Kreppmantel gerade gegen so ein schönes, medium gebratenes Stück Fleisch irgendwie Dominanz zeigen soll oder irgendwas dagegen anstellen soll.
Ja, durch eine kräftigere Würzung, ne? Und was du halt auch oft machst, ist, wir haben das im Elsbach gemacht, in Herford, dann hast du ein Steak im Kreppinett gehabt. Das heißt, du hast ein Steak gehabt, dann hast du das gebraten, nicht fertig, sondern du hast es angebraten. Obendrauf kam dann zum Beispiel eine Farce und das Ganze kam dann in ein Crepe.
Mhm.
Und dann kommt das halt in den Ofen und dann ist das halt nicht einfach nur ein weicher Crepe-Teig, der drumherum ist, sondern das kriegt dann auch eine gewisse Knusprigkeit.
Ja.
Und damit das natürlich mit so einem Rind mithalten kann, wie du schon sagst, dann muss das natürlich schon kräftig würzen.
Ja, nur kurz, Farce, das glaube ich, müssen wir erklären, ist ja im Grunde eine Fleischpaste.
Ist ein doppelt durchgelassenes Hackfleisch, kann man sagen, wo dann normalerweise noch Sahne mit reinkommt, um das feiner zu machen.
Benutzt man halt dafür, um Sachen aneinander zu kleben, meistens, ne?
Ja, oder auch um Sachen zu füllen zum Beispiel, ne?
Ja, also in dem Fall würde es ja jetzt den Crepe einfach auch an das Roastbeef, damit es wirklich dran haftet und auch dran bleibt, wenn du es weiter verarbeitest, ne?
Genau, vor allen Dingen beim Aufschneiden ist das natürlich schön, wenn du aus nochmal die Farce als Kleber hast, dass dir das nicht so abblättert, der Kreppmantel, ne?
Ja.
Oder was auch oft gemacht wird, ist zum Beispiel, dass du zum Beispiel eine Hähnchenbrust nimmst mit Haut und dann unter die Haut im rohen Zustand machst du das dann so eine Farce spritzt. In die Farce kannst du natürlich jede Menge Kräuter, was total klasse ist, mit reinmachen. Und selbst wenn es vom Geschmacklichen exakt das gleiche wäre wie das Stück Fleisch, du hast einfach nochmal wieder eine ganz andere Konsistenz mit drin. Was bei einer Geflügelfarce oder allgemein bei einer Farce natürlich auch schön ist, du kannst nochmal eine gewisse extra Portion Fett mit reinmachen, einfach um
Sahne.
Ja, oder zum Beispiel auch grünen Speck. Ich mache das gerne, wenn ich eine Geflügelfarce mache, dass ich ein bisschen grünen Speck mit reinmache, was ein total tolles Aroma ist. Und gerade beim Geflügel, was ja ein sehr fettarmes Fleisch ist, nochmal dafür sorgt, dass sowohl die Farce schön saftig ist, als auch das eigentliche Fleisch nochmal ein bisschen geschützt ist vor dem Austrocknen.
Ja. Gute Idee mit dem grünen Speck. Das gefällt mir.
Das ist eine Würzigkeit, die kriegst du anders nicht hin. Du darfst es natürlich nicht übertreiben, weil sonst ist dieser Geflügeleffekt komplett weg.
Ja.
Ne?
Ja. Zu diesem Roastbeef, also wie gesagt, der Kreppmantel leider irgendwie ein bisschen fehl am Platze. Optisch sehr schön, aber geschmacklich waren Kräuter mit drin im Crepe, aber hat einfach so überhaupt nichts gebracht. Roastbeef perfekt gebraten, Medium auf den Punkt.
Wahrscheinlich hat er dann aber auch eher so milde Kräuter wie Schnittlauch und sowas, ja. Petersilie mit reingemacht.
Das machst du dann normalerweise, Kerbel geht zum Beispiel auch oder Estragon, wenn du Fledle machst, also das ist eine Brühe, wo du halt so Kräuterkreppstreifen mit reinschneidest. Aber wenn ich sowas wie ein Roast Beef habe, würde ich mit Sicherheit so sowas wie Thymian, Rosmarin, vielleicht sogar ein bisschen Knoblauch mit reinmachen.
Oder vielleicht auch in Richtung Pilze, fein, klein.
Nee, würd ich nicht machen, weil die Pilze kannst du besser zum Fleisch extra dazu servieren. Weil so klein gemachte Pilze, die lassen natürlich auch extrem viel Wasser. Ich weiß nicht, wie sich das dann auf die Konsistenz des fertigen Krebs auswirkt.
Ja, vielleicht vorbraten oder irgendwie Trüffel, also irgendwas
hätte... Trüffel wäre zum Beispiel, ja, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, ja.
Ja, also irgendwas hätte dann noch reingemusst, was also diesen Kreppmantel rechtfertigt.
Oder so ein bisschen Parmesan. Ich glaube, das wäre auch für die Farbe extrem geil, ne?
Dann hast du auch wieder ein bisschen Fett. Ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen.
Ja. Ich muss jetzt übrigens mal gerade runter mir was kochen. Ich kriege jetzt echt gerade Kohldampf. Ja, du musst nicht lachen. Ist okay. Lass mich auflaufen. Ich bin Profi. Ich
habe jetzt gedacht, du meinst das ernst.
So ein bisschen. Ja.
Okay.
Was gab's dazu?
Gebratene Stopfleber. Also es war Gänsestopfleber. Und das war natürlich, das Produkt war der Hammer. Und es war auch nicht gegeizt damit.
Jetzt ist ja Gänsestopfleber, weiß ich, werden jetzt 90% sagen, wie kann man sowas essen? Ich finde Gänsestopfleber auch extrem geil. Bestell sie mir nie. Ich gehe aber auch normalerweise nicht in Restaurants, wo du sowas bestellen kannst. Ich kann aber wirklich jedem nur anraten, wenn er die mal in einem Menü serviert bekommt, wo es die sowieso gibt. Man sollte die vielleicht einmal probieren, um zu verstehen, warum Leute auf sowas fliegen. Wenn es sowieso serviert wird, ist das Tier eh schon tot und du kannst das jetzt eh nicht mehr verhindern. Ja, ich verstehe den Gedanken, der dahinter steht, schon, das nicht zu essen.
Ja, auf jeden Fall. Hindere mich aber trotzdem nicht dran.
Nehme ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich total lecker. Das hat so ein bisschen was von einer gebratenen Fettschicht, ist aber nicht... ist geschmacklich nochmal ganz was anderes und ist vor allen Dingen nicht wabbelig, sondern ganz, ganz fein.
Ja, also du legst dir, also es gibt ja bei der Gänsestopfleber, du hast ja meistens diese Terrinen, also wo du, ich sag's jetzt mal ganz blöd, Leberwurst in die Richtung hast, also kalt, und dann hast du halt bei der gebratenen Stopfleber, das ist frisch und die wird halt wie eine Kalbsleber in der Pfanne ganz kurz gebraten, und wenn du die in den Mund legst, die schmilzt auf der Zunge.
Also nicht nur das Mundgefühl ist wahnsinnig, auch der Geschmack ist echt total klasse. Und am besten brät man die in Butter, meliert die Gänsestopfleberscheibe, weil man braucht wirklich nur eine dünne Scheibe, um einen Wahnsinnseffekt zu erreichen. Und da würde ich dann auch immer Thymian mit dran geben und die Gänsestopfleber erst nach dem Braten salzen. Butter nimmt man vor allen Dingen deshalb, weil es einfach nochmal aromatischer ist und man durch die Butter gezwungen ist, eine niedrige Temperatur zu fahren. Gänsestopfleber besteht nämlich auch hauptsächlich aus Fett, und wenn man die zu heiß brät, dann kann man es gleich vergessen, weil das ist so ein bisschen wie eine Garnele, die verliert dann sehr, sehr schnell an Volumen und an Inhalt, an Saft.
Ja. Was ein großes Problem ist, ist Qualität bei der Gänsestopfleber. Wir haben da mal ein paar Sachen ausprobiert. Das kann das Problem sein, das kann in einer Leber schon verschiedene Stellen sein, die schlechter sind, dass die innen drin wegläuft. Also das heißt,
du meinst, dass das Fett dann flüssig wird und weg ist, oder was?
Ja, also es hat nichts damit zu tun, dass man das in der Zubereitung verkackt hat, sondern ist die einfach von ihrer Konsistenz, Zusammensetzung qualitativ nicht so gut, dass es dafür gut zu braten ist. Deswegen, wenn du diese große Leber hast, wird halt, so habe ich es halt von einem Koch gehört, die wird Probe gebraten und der Teil kann dann zu Braten verwendet werden und aus dem Rest werden dann halt auch diese Terrinen hergestellt.
Ja, macht ja Sinn, weil da kommt es nicht auf die Form drauf an, weil du die Masse eh verarbeitest und wieder neu formst. Und auch die Masse ja nochmal abschmeckst, zum Beispiel mit, ich glaube, Sherry oder ein Port. Nee, ein Sherry kommt, glaube ich, mit dran.
Was dann noch unheimlich geil ist, wenn du zum Schluss ein bisschen Zucker drauf machst und das karamellisierst.
Ja, Alter. Diese ganz, ganz leichte, feine Kruste und die Aromen, ey, das...
Boah, kann ich mich reinlegen.
Oder ansonsten, wenn man halt, man kann es eigentlich nicht austauschen, aber ich sag mal, Gänsestopfleber für Arme wäre zum Beispiel ein Stück Fettschicht vom Schweinebauch, die man auf die gleiche Art zubereitet. Wichtig, mit Butter, Thymian, ganz, ganz wichtig ist der Thymian. Das Ganze melieren und nicht zu heiß braten. Das kann man dann zum Beispiel mal zu einem Schweinesteak auch dazugeben.
Aber das kannst du nicht vergleichen.
Nee, das meine ich. Man kann das nicht imitieren. Aber wenn man mal so ein bisschen in diese Richtung gehen will, ohne dieses teure Produkt oder dieses unter Leid und Schmerz erzeugte Produkt nehmen zu wollen, kann man sowas einfach auch mal machen.
Wobei ich glaube nicht, dass du damit in irgendeiner Weise in die Nähe von Gänsestopfleber kommst.
Nee, ich koche dir das mal, wenn du hier bist.
Das würde mich mal interessieren. Also ich weiß, das hört sich sehr lecker an, aber ich glaube, dann wirklich auf die Ebene oder in die Richtung nur zu kommen, ist echt schwierig.
Auf die Ebene mit Sicherheit nicht, aber die Richtung, die kriegst du schon hin.
Okay, ich lass mich überraschen.
Ja.
Also es war, wir haben auch die anderen Menüs gesehen, da hatte einer, der hat sich wirklich, ich weiß auch nicht, ob der nichts zu tun hatte den ganzen Tag, der hatte dieses Roastbeef in 3 Garstufen zubereitet. Einmal Sous Vide, einmal normal, einmal flambiert, als so halb geschnitzeltes und einmal gebraten. Also der hatte 3 verschiedene Fleischsorten, die er auf den Teller bringen musste und dann dazu noch diese Gänsestopfleber, Gemüse und eine Beilage, eine Sättigungsbeilage. Also der hat am Ende auch gesagt, er weiß auch nicht, was ihn geritten hat, dass er sowas unbedingt ausprobieren wollte mit 3-mal Fleisch.
Ist doch ganz klar, die Passion und die Leidenschaft.
Ja, aber er hat später gemerkt, dass es ein Fehler war.
Ja gut, das muss man dann auch lernen, ne?
Ja, genau.
Du sagtest, bei euch gab's Dauphin-Kartoffeln dazu. Das ist doch eine gespritzte Kartoffelmasse, die im Ofen gebacken wird, ne?
Also es waren so ein halber Daumen, Kroketten-ähnlich würde ich es jetzt mal platt beschreiben.
Ja, das ist genauso wie mein Vergleich mit dem Schweinebauch.
Ich weiß halt nicht, was drin ist. Also es war halt ein Kartoffel.
Also die Masse ist Krokettenmasse, das ist schon richtig.
Ja. Aber außen war jetzt nur Paniermehl drum oder ist da noch was anderes drin?
Bitte?
Ich weiß es nicht.
Da war echt, also ich gucke jetzt nochmal nach. Also Dauphin-Kartoffeln nennt man auch Herzogin-Kartoffeln.
Okay.
Dauphin-Kartoffeln. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Masse mit einer Tülle gespritzt wird. Und zwar auf ein Backpapier.
Ach ja.
Das kommt dann in den Ofen. Und wir haben es in der Weihnachtszeit haben wir die auch gemacht. Genau, da ist noch Brandteig mit drin. Wir haben die in der Lehre zur Weihnachtszeit auch gemacht und weil wir dann natürlich auf Nummer sicher gehen wollen, haben wir sie nicht gebacken, sondern haben sie paniert und frittiert. Und das ist natürlich total falsch, wenn du richtige Herzogenkartoffeln machen willst.
Also die
das wäre, das wäre in einer Kochprüfung, wäre das totaler Punktabzug.
Also sie hatten die Anmutung von außen frittiert zu sein. Sie waren auch total lecker, geile Schweinerei, aber ich weiß nicht genau, also wie die zubereitet worden sind. Da müssen wir das gleich, wenn du es gefunden hast.
Also, ja, das ist jetzt hier die Rezepte-Wiki, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hole mal gerade den jungen Koch. Du kannst ja in der Zeit noch mal ein bisschen erzählen, was für ein Gemüse er gemacht hat.
Dabei, ich gucke gerade mal in die Menükarte, gab es glasierte grüne Bohnen. Und das war leider genau wie beim Spargel in der Vorspeise. Die waren nicht richtig gar. Die waren auch nicht okay kernig, sondern die waren einfach viel zu roh. Leider. Also da hat er sich keine Punkte mit verdient. Und dazu der Portwein-Jus war auch kaum existent. Ich weiß nicht, mein Teller. Soße. Aber, also Soße und Bohnen waren es leider in dem Gang nicht.
Hast du mitgekriegt? Ich bin gerade rausgeflogen.
Ja, ganz kurz, aber es geht weiter.
Okay. So, was gab's dazu? Ich war ja, wie gesagt, eben gerade den...
Ich sagte gerade, also der Portwein-Jus, der leider viel zu dünn war und geschmacklos und halt die glasierten, dicken Bohnen, grüne Bohnen, die einfach überhaupt, also die waren sowas von noch roh. Das war echt bitter. Mhm. Dafür hat er sich keine Punkte verdient.
Hört sich nach einem ziemlich missglückten Hauptgang an. Jetzt habe ich hier gerade, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen vertan. Also Dauphin, Kartoffeln, das sind Kartoffelkrapfen, die werden tatsächlich frittiert.
Ah.
Deshalb auch der Brandteig.
Mhm.
Und Herzogin-Kartoffeln sind was anderes. Die werden halt, wie ich es gesagt habe, mit einer Sternthülle gespritzt, mit Eigelb bestrichen und im Backofen gegart.
So hatte ich das auch in Erinnerung. Habe ich auch noch nie gemacht, aber die waren halt, glaube ich, unfrittiert und da kriegt die Kartoffelpüree-Masse zieht halt außen eine Kruste.
Genau. Aber ich war halt erst irritiert, weil du sagtest Paniermehl und das wäre definitiv falsch gewesen. Das war nämlich das, wie wir die Pomme Duchesse, so heißt sie, die Herzogin-Kartoffeln, in der Weihnachtszeit gemacht haben. Mhm. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist übrigens auch ein Zeug, was man als Fertigprodukt auf gar keinen Fall kaufen sollte und in die Fritteuse tun soll. Die sind nämlich dann einfach absolut ekelhaft. Und es ist keine Kunst, die mal gerade selber zu machen.
Ich glaube, es dauert nur im Backofen, ne?
Nö, also so lange dauert das nicht.
Ich habe es noch nie gemacht.
Können wir auch mal zusammen machen. Im Grunde genommen ist das wie so eine Kartoffelkrokette. Also du nimmst Kartoffeln, kochst die, wie Salzkartoffeln, gießt die ab. Wichtig ist halt bei solchen Sachen immer, dass du sie dann nochmal aufsetzt, dass sie abdampfen können, dass möglichst wenig Wasser drin ist. Dann kommt auf 250 Gramm Kartoffel kommt ein Eigelb, ein bisschen Salz, Muskatnuss und das wird dann halt möglichst schnell verarbeitet, damit du die Masse in Form kriegst, bevor die Kartoffel kalt ist, weil dann fängt nämlich die Speisestärke an, in der Kartoffel abzubinden.
Das bröselt dann nachher.
Genau, wenn du eine kalte Masse spritzen wollen würdest, die würde einfach kaputt bröseln.
Ja, mich würde mal interessieren, wie lange die halt dann in den Ofen müssen. Ich meine, das war schon 50 Minuten.
Was?
Nee, 10, weiß ich nicht.
10, 15 Minuten höchstens.
Ja, ich meine, innen ist egal. Die müssen halt nur noch Kruste ziehen, ne?
Genau. Und du tust ja auch kein Mehl oder Speisestärke in die Kartoffel selber, dass sie wirklich nochmal diesen stärkehaltigen Hitze. Geschmack verlieren müsste.
Ja. Ah, dann haben wir das jetzt ja auch. Sehr schön. Die Dauphin-Kartoffeln. Dauphin?
Dauphin sind die Kartoffelkrapfen, also die frittierten, mit Brandteig mit drin. Und die Herzogin, die kann man wirklich mal zu Hause machen. Also einfach auf 250 Gramm Kartoffeln ein Eigelb. Das ist das Wichtigste, was man sich merken muss. Nie Eiweiß. Eiweiß deshalb nicht mehr dran, weil Eiweiß die Masse weich macht. Und das Eigelb sorgt dafür, dass die Masse fest bleibt und zusammenklebt. Ja, ganz wichtig, kein Eiweiß dran. Wenn da so ein Tucken mit reinkommt, weil das Eigelb sich nicht besser hat trennen lassen, ist was anderes. Aber kein ganzes Ei mit rein. Das ist der Tod dafür. Und das kannst du natürlich echt auch mal so für zu Hause, wer jetzt so ein bisschen kochen will, das kannst du natürlich super vorbereiten, Tag vorher. Am besten ein bisschen Küchenkrepp oben drauf legen, trockenes, damit das halt die Kondensfeuchtigkeit, falls du welche im Kühlschrank hast, aufsaugt. Ansonsten würden das nämlich die Dauphin-Kartoffeln machen, was nicht schön ist. Und dann schmeißt du halt am nächsten Tag einfach in den Backofen, wenn du so brauchst.
Trocknen die nicht aus?
Nein, eigentlich nicht.
Ja.
Nein.
Ja. Also Hauptgang war damit eigentlich soweit ab.
Ins Wasser gefallen.
Ja.
Wenn du sagst, hier Crepe war, hat nichts gebracht. Die Soße war nicht gut genug eingekocht, die Bohnen waren noch roh. Also ich meine, da kannst du auch mit dem tollsten Fleisch nicht mehr viel retten, ne?
Ja. Also die Gänsestoffleber war geil. Also für mich hat die das gerettet, aber das ist natürlich für Prüfungen, wäre das nichts gewesen, so, ja.
Nee.
Und jetzt Dessert hört sich unspektakulärer an, wie es war. Himbeertörtchen und Rhabarberkompott. Hierfür hatte er ein sehr schönes eine Tropfenform für das Törtchen gewählt. Das heißt außenrum eine schöne Schokoladenform und da drin dann Biskuit und Himbeermus, Mascarpone, glaube ich, oder sowas, reingezogen und mit weißer Schokolade verziert. Das sah wirklich sehr schön aus.
Also gar kein Teig?
Nee, also es war, so dünne Schokoladenplatten, die also wirklich hauchdünn, die außenrum diesen Tropfen geformt haben. Ich werde ein Foto verlinken, dann kann man sich das einfach mal angucken.
Ja, ich habe mal gesehen, wie man die macht. Im Grunde genommen ist das simpel, wenn man das mit der Schokolade vernünftig hinkriegt, was mir bis jetzt auch noch nicht gelungen ist. Du nimmst im Grunde genommen ein Stück flexiblen Kunststoff. Ich sag jetzt mal hier sowas wie
Overhead-Folien.
Ja, genau. Und da schneidest du einen langen Streifen von und klebst ihn an einem Ende zusammen. Dann hast du schon so einen Tropfen.
Genau.
So, und dann würdest du das, bevor du es zusammenklebst, einfach komplett einmal mit Schokolade überziehen, hebst es hoch, klebst es dann zusammen und stellst es zum Erkalten hin. So. Das wäre im Prinzip das, wie man das macht.
Genau. Und halt in der Mitte hatte er dann halt so kleine, ich meine, es waren Biskuitböden, ganz dünn, und dann halt da diese Himbeermus mit Sahne oder Mascarpone zwischengezogen, weiße Schokolade drüber, sah klasse aus.
Ja. Hört sich auch von der Kombination echt schön an.
Dazu dann halt ein Rhabarberkompott, eine gegrillte Ananas und einen Windbeutel. Wobei ich den französischen Namen dafür hat eine Tischnachbarin mir an den Kopf geworfen. Ich habe nur nicht mehr. Profiterol, genau.
Wobei jetzt natürlich auch wieder das Problem ist, er hat zweimal Brandteig benutzt, ne?
Mhm.
Also. Einmal für die Windbeutel und einmal für die Dauphin-Masse.
Also, in dem Fall war eigentlich dieses Profiterol gar nicht gedacht, dass es eigentlich mit hier drauf kommt. Die müssen halt nach ihrem Dessert auch noch feine Patisserie machen.
Mhm, okay.
Ich denke, die kam von ihm so nicht mehr. Jedenfalls stand sie auch nicht bei ihm im Menü drauf. Deswegen hat er diesen Profiterol wahrscheinlich mit auf diesen Dessertteller gesetzt, um halt das in einem abzufrühstücken.
Gut, trotzdem halt nur mal, um die Awareness da zu schärfen, auch eine Wiederholung.
Ja.
Aber die Idee mit dem Törtchen finde ich natürlich echt cool. Und wenn man das mit so einer Tropfenform nicht hinkriegt, man kann ja auch einfach was Rundes nehmen. Also so irgendwas Rundes kriegst du ja überall irgendwo her, ja.
Dessertringe?
Ja, zum Beispiel. Oder du kannst auch einfach so ein Pappröhrchen aus einer Küchenrolle nehmen und da Alufolie oder Backpapier zur Not drumherum machen und da dann irgendwas machen. Sei es jetzt zum Beispiel mit Engelshaar, also dass du ein Karamell machst und damit dann so Engelshaar rumlaufen lässt oder meinetwegen da auch Schokolade rumlaufen lassen.
Ja.
Ja. Kann man sehr viel machen und das dann einfach irgendwo mitfüllen. Das sieht natürlich extrem toll aus auf dem Teller, sowas.
Ja. Problem war leider, es war ein bisschen zu groß. Ich meine,
ja, das glaube ich.
Ich bin ein großer Junge, ich habe kein Problem mit gehabt, aber die Mädels am Tisch waren da schon ein wenig, das war schon viel Zeug.
Ja gut, dann muss man es halt kleiner machen, wobei ja, das natürlich bei den Tränen dann auch nicht ganz so einfach ist, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, also so Dessert war auch, also war dann mit dem Fisch für mich eigentlich die unkritischsten Gänge und die stimmigsten, wo auch keine für mich groben Schnitzer waren. Das war bei den anderen Gängen halt anders. Da hast du halt schon da und da gesehen, aber ich glaube, die haben auch lieber, wenn es in der Vorprüfung
mehr Fehler gibt, damit du ja, dich nicht so sicher fühlst, ja.
Genau. Ja. Weil wenn es andersrum ist und du machst dann deinen Versuch ohne Probleme und dann in der Prüfung stehst du dann da.
Das wäre auch. Ich habe hier gerade, wo ich eben einmal kurz nach Dauphin-Kartoffeln gegoogelt habe. Und ich muss mich korrigieren, die Rezepte-Wiki ist da richtig. Ne? Hatte ich ja eben gesagt, das würde da nicht ganz richtig drin stehen. Ich habe hier gerade noch was anderes gesehen. Rinderfilet mit Macadamia-Rosmarin-Kruste. Das hört sich natürlich auch geil an.
Ja.
Ne? Da hätte er vielleicht lieber eine Kruste machen sollen, anstatt einem Krabbenhalt.
Ja, ist halt die Frage, was er schon wieder wo gebraucht hat. Aus dem Stegreif. Weiß ich halt nicht. Kruste.
Paniermehl, Butter, Kräuter, Eigelb.
Hat er auf der Rotbarbe hatte er eine Kruste drauf, sehe ich gerade.
Ach so, okay.
Ja, stand nicht dabei, aber.
Ja, dann machst du es natürlich trotzdem nicht. Das ja, ist klar. Aber wäre jetzt zum Beispiel auch für so einen Roastbeef einfach nochmal eine schöne Sache, ja, überhaupt so eine Kruste irgendwo drauf zu machen. Aber hier siehst du ja auch schon wieder, ne? Rinderfilet und Rosmarin. Du brauchst halt schon was kräftig ist. Ne, ein Kerbel kann gegen ein Rinderfilet oder ein Roastbeef nicht anstinken.
Ja.
Es sei denn, du machst es in der Bernese, aber da kommen ja auch noch ein paar andere Sachen mit rein. Soll ich erklären, was eine Bernese ist, oder?
Nee, den Hörern bestimmt.
Wow. Also eine Bernese ist im Grunde genommen eine Abwandlung der Hollandaise, die würziger und kräftiger ist, weil Estragon und Kerbel mit reinkommen. Und man noch eine gewisse Menge Bratensaft mit dran macht, was praktisch aber viel durch Worcestershire-Soße ersetzt wird, also diese Worcestershire-Würzsoße. Und diese Soße eignet sich, so althergebracht sagt man immer noch gegrilltem. Damit ist jetzt nicht unbedingt der Holzkohlegrill gemeint. Aber die eignet sich einfach zu kräftigerem Fleisch. Und ich muss ehrlich sagen, mit einer Hollandaise brauchst du mir gar nicht kommen. Unter einer Bernese fange ich wirklich nicht an, das zu essen. Ich finde, eine Hollandaise, die ist einfach so belanglos. Ist nicht mein Ding. Also ich brauche dann schon was Kräftiges. Ich esse sie auch extrem gerne zum Spargel, weil der Spargel ja schon mild ist und die Bernese sticht ihn dann nicht aus.
Ja. Na? Gut, also beim Spargel. Ich finde die Hollandaise ein bisschen überbewertet, wenn es um andere Gerichte geht wie Spargel, aber gerade klassisch finde ich die Hollandaise einfach klasse zum Spargel. Und die Bernese hat durch diesen Estragon stehe ich total drauf. Gerade
ja,
zum Fleisch.
Ich liebe Estragon. Vor allen Dingen so Geflügel mit Estragon ist total geil. Ich habe mal eine Räucherforellen-Estragon-Quiche gemacht. Habe ich sogar im Blog stehen. Das ist so wahnsinnig lecker. Frischer Estragon und geräucherte Forelle, das sind ja beides relativ, ja nicht ganz milde Sachen, nicht so mild wie ein Spargel, schon eine Würzkategorie höher. Ah, das ist ein Traum.
Das hört sich echt gut an.
Und vor allen Dingen das Ei dazu, ne? Also in der Quiche hast du ja viel Ei und Sahne. Und das schmeckt so fantastisch gut. Also normalerweise eine Quiche sollte man ja ein bisschen auskühlen lassen. Die hat überhaupt gar keine Chance, wenn die aus dem Ofen kommt. Überhaupt nicht, echt nicht.
Das sind doch die besten Gerichte.
Ja. Ich stehe total auf Estragon. Estragon, der Typ hat ja auch schon im Mittelalter hier im Herr der Ringe mitgespielt. Um da nochmal einen alten Witz aufzuwärmen. Den die meisten, glaube ich, gar nicht verstanden haben.
Soll ich im den Shownotes den anderen verlinken, ja.
Kennst du das Bild?
Nee.
Du kennst mein Estragon-Bild nicht? Dann guck doch mal hier gerade nach CC Kräuter.
Werde ich das auch verlinken, damit die anderen...
Ja, nee, musst du nicht. Du kannst auch einfach das Bild dann bei uns hier mit reinpacken. Man muss nicht mal auf meinen ganzen Content verlinken. Und sie denken, die Küchenfunk wäre hier noch eine Werbeaktion. Das muss nicht sein. Aber guck dir mal gerade das Bild an.
Ich glaube, ich habe es vor Augen. Ah, ja. Hast du selbst gezeichnet, ne?
Hm?
Sehr schön.
Mit dem iPad. Oliver brachte das mitten in der Sendung. Ich fand das so geil. Ich muss das als Bild bringen.
Das ist wirklich gut. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich mach's in die Shownotes.
Ja, mach's einfach mit rein, das passt schon.
Sehr schön. Ja.
Fand ich eine schöne Folge. Vor allen Dingen, da wir jetzt dann doch nur spontan Zeit hatten und das bessere Drittel von uns extrem wenig Schlaf die letzte Nacht bekommen hat. Und ich habe ja auch noch ein bisschen gesendet gestern Nacht. Fand ich eine schöne Folge. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ihr habt mal so einen kleinen Einblick in so eine Meisterprüfungsvorbereitung bekommen. Ist wirklich nur ein kleiner Einblick. Für große Einblicke ist das Format hier ja auch nicht gedacht, sondern es geht hier ums sich darüber unterhalten und Spaß haben. Und vor allen Dingen, wenn man das zum Einschlafen hört, Hunger kriegen.
Das gibt süße Träume.
Ja.
Besonders wenn ihr im Dessert angekommen seid.
Genau. Und das nächste Mal erzähle ich euch vom Hörertreffen ein Rezept, was ich jetzt demnächst auch auf jeden Fall ausprobieren werde, nachdem ich es nochmal so vor die Nase gehalten bekommen habe. Und zwar mit bierkandierter Bacon. Na, das hört sich jetzt aber nicht begeistert von dir an.
Das hört sich sehr begeistert an.
Also du nimmst...
Ich will es haben.
Nein, ich erzähle es das nächste Mal.
Genau.
Das werde ich jetzt erst noch ausprobieren. Ich sag tschüss und mit mir verabschiedet sich der Christian. Christian sagt tschüss und zwar anständig.
Macht's gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau. Weil hoffentlich wieder mit Martin. Und bis dahin, macht's gut, macht's lecker. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Wie ist der jetzt?
Sehr hochgepitcht, oder?
Ja, müssten zwei Stimmen drin sein, die Original und dann der gepitchte.
Ja.
Was hältst du denn hier von?
Boah, das ist geil. Sing mal was. Thunder.
Auf dem Zuma 24. Ich hab die Tage im Katalogen verstehen. Verstehst du mich noch?